Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Jesus, es ist so schön, dass du hier bist. Mit all deiner Dienstbereitschaft, mit deiner Hingabe an uns, dass du bereit bist, dich an uns zu verschwenden und auch die harten Nüsse in uns zu knacken, aber auch die sanften Streicheleinheiten auszuteilen, wenn wir sie brauchen. Danke für deine Liebe und dass wir in deiner Liebe starten. Du hast uns zuerst geliebt und liebst uns auch heute zuerst. Wir ehren dich. Amen. Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht, ein bisschen was vorbereitet. Ich vermute mal, wir kümmern uns alle sehr darum, dass unser Astralleib, ja, dieser wunderbare Körper, super versorgt ist, oder? Also bei uns, ich würde sagen, sieht keiner mangelernährt aus. Ja, kann ich jetzt nicht erkennen, ja? Seht alle gut genährt aus, ne? Ja? Da geht viel Mühe rein, ne? Also Was kippen wir da alles rein? Nudeln. Ja, lecker Nudeln. Okay, ist natürlich super. Hier die guten von Barilla. Super. Das sind hier eine meiner Lieblingskekse. Der Klassiker. Natürlich mit Schokolade brauche ich, ne? Also, ja, ich mag eigentlich gar nicht so Schokolade, aber auf Keks finde ich das super. Ja. Ja, was ich auch noch mag, Äpfel, allerdings mag ich die nur, wenn Marion sie vorher geschnitten hat. Schrecklich, oder? Ich meine dieses Mal, ich war auch ein bisschen faul. Okay. Was haben wir noch? Hier. Sauerkraut. Lecker. Yummy. So mit einer richtigen David Kassler oder so, oder? Ja, manchen wird jetzt gerade schlecht. Mir tut's gut. Und hier die gute Milch, ne? 3,8% muss ein bisschen Fett drin sein, finde ich. Super, also, und noch viel mehr. Jetzt könnten wir ständig rausholen, ne? Und ihr könntet sagen, was ihr alles in euren Einkaufskörben immer so drin habt. Also, was ich damit sagen will, wir kümmern uns schon ziemlich gut darum, wie wir hier diesen wunderbaren Körper irgendwie fit halten. Und ich bin mal vor, ich glaube, 3 Jahren habe ich mich zum ersten Mal so ärztlich untersuchen lassen. Oder war es 4 Jahre schon her, ne? Weil ich bin jetzt ja über 50 und so und dachte, ich muss das mal machen. Und dann sagte mir die Ärztin so bei der Untersuchung, oh, Herr Heidmann, Sie haben eine kleine Fettleber. Okay. Ja, sagt sie, da kann man als Deutscher machen fast, was man will, ne? Die Nahrungsmittel sind alle so gut. Okay, also ich sag mal, um meine körperliche Versorgung wurde sich gekümmert. Jetzt aber die Frage, sag mal, wie ernähren wir eigentlich, wie ernährst du und ich, wie ernähren wir unsere Seele? Ich meine, wir bestehen ja nicht nur aus Muskelmasse, ne? Und kleinen Fettpölsterchen. Sondern wie ernähren wir eigentlich unsere Seele? Das, was uns so innerlich bewegt, was uns antreibt, was uns vielleicht auch mal so scheitern lässt und Ängste so hervorbringt. Wie gehen wir da mit unserer Seele um, sodass unsere Seele an der Stelle gut ernährt ist und fit ist. Ja, bald ins Sabbatjahr. Also ich habe jetzt nur noch 2 Predigten. Ne? Die letzte Predigt, das ist mir gut überlegt, da ging es um geistliche Gemeinschaft, Kleingruppe und Zweierschaften. Weil ich glaube, das sind einer der wesentlichen Werkzeuge, die Gott uns gibt, damit wir geistlich fit bleiben. Ob wir es machen, das ist. Ne? Und ich glaube, da haben wir eine gute biblische Grundlage, wo Gott sagt, du willst geistig dich wirklich verändern, weiterentwickeln? Du willst? Dann mach das. Regelmäßig. Okay? Gut. Jetzt habe ich noch einen Pfeil in meinem Köcher für heute. Und das ist hier aus dem Einkaufskorb. Jetzt die Ernährung unserer Seele. Das ist die Bibel. Das ist jetzt vielleicht so unspektakulär erstmal, weil man sagt, irgendwie, ach, nur so ein Buch. Irgendwie, Schokoladenkekse sind geiler. So. Versteht ihr das? Aber wenn es um unsere geistliche Ernährung geht, um die Nahrung unserer Seele, dann kommen wir irgendwie früher oder später, nein, ziemlich gleich, so auf Gottes Wort zu sprechen. Jesus hat mal gesagt, Matthäus Kapitel 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ne? nicht von Nudeln allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Wenn man das, und dabei zitiert er übrigens die Bibel aus dem Alten Testament, nämlich 5. Mose Kapitel 8, Vers 3. Also selbst in diesem Zitat greift er selber auf die Bibel zurück, das Alte Testament. Und in diesem Moment ernährt er selber seine Seele aus einem biblischen Wort. Er steht nämlich in einer Auseinandersetzung mit dem Teufel himself. Und hat gerade 40 Tage gehungert. Und der Teufel will ihn genau an seinem Hunger, an seinem Mangel packen. Das will der Teufel immer. Der Teufel kennt genau deine Schwachstelle. Der weiß, wie geduldig und wie ungeduldig du bist. Und wenn er deine Schwachstelle hat, dann wird er dich versuchen, da zu erreichen. Wenn du dieses Thema hast, ich komme irgendwie immer zu kurz, dann wird Gott deine Lebensumstände immer wieder, oder der Teufel immer wieder deine Lebensumstände ausnutzen, wo du wirklich mal einen Mangel hast, und wird genau dieses Gefühl wieder reingeben, und wieder komme ich zu kurz. Und Gott ist nicht gut. So funktioniert das. Der Teufel weiß das ganz genau. Und Jesus hat Hunger, 40 Tage. Und was nimmt er, um seine Seele jetzt zu ernähren, sich zu stärken, für das Gute zu entscheiden? Nimmt er ein biblisches Wort aus dem Alten Testament und geht damit so in den Kampf und sagt, du Teufel, Mr. Dunkel, der du mich hier gerade von meinem Vater im Himmel und damit vom Leben trennen willst, der du mich von meiner Berufung, die ich habe, abbringen willst und du mich zerstören willst. Ich begegne dir mit dem, was ich in meiner Seele vorher getankt habe, nämlich mit einem Wort aus der Bibel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Ätschi, bätschi, du Teufel. Du musst mir kein Essen anbieten. Ich würde es nicht nehmen aus deiner Hand. Wenn Gott es mir geben würde, würde ich es nehmen. Aber ich erleide lieber körperlichen Mangel, als dass ich meine Seele opfere. Und so ernährt er seine Seele, macht sie stark und kann in diesen Kampf gehen und den Kampf bestehen. Die Bibel ist Gottes Wort. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das klingt so banal. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann ist es nichts weniger als Grundlage für Glaube, Lehre und Leben. Nichts weniger. Das heißt, deine und meine Erziehung und Prägung, die wir aus der Herkunftsfamilie genossen haben, da war was Göttliches drin. Völlig klar, natürlich. Aber es war nicht alles göttlich. Wer redet mehr zu meinem Gefühl, wenn es schwierig wird? So die Situation aus meiner Kindheit, wo ich verlassen wurde, nicht gehört wurde. Oder habe ich da Wahrheiten aus Gottes Wort, die mich an der Stelle durchtragen und durchziehen und ich nicht abschmiere? Eine typische Reaktion ist, wenn Leute so frisch zum Glauben kommen, dann gibt es meistens Schwierigkeiten, weil der Teufel, der weiß genau, was Sache ist, und das will der mal gar nicht. So, und typisch ist es zum Beispiel, Leute wollen in die Kleingruppe gehen, in den Gottesdienst gehen. Und meistens geht es ihnen vorher schlecht. Nicht meist, aber manchmal. Wenn Gott weiß, wenn der Teufel weiß, das ist ein Angriffspunkt, dann geht es ja schlecht. Und dann treffen die meisten Leute am Anfang folgende Entscheidung: Oh, mir geht's schlecht, ich gehe nicht hin. Ist es so? Das ist wirklich zu 99% fast am Anfang die Entscheidung, die getroffen wird. Mir geht's nicht gut, also gehe ich nicht in den Gottesdienst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Genau da gilt es zu überwinden und zu sagen, mir geht es schlecht, jetzt gehe ich erst recht. Ich habe schon mit Fieber gepredigt. Das muss jetzt nicht für jeden gelten. Ich war jedes Mal am Nachmittag gesund. Jedes Mal. Das heißt jetzt nicht, kann man kein Gesetz rausmachen. Man kann auch mal, wenn man krank ist, liegen bleiben, okay? War doch interessant, oder? Weil ich immer gespürt habe, hier will mich jemand abbringen. Und zu lernen, dagegen anzugehen. Weil meistens hatte ich da ein Wort vorher von Gott bekommen, wo einfach so, kann so ganz banal sein. Lutz, wird schon. Das ist ganz banal. Das ist nicht, du, der Himmel wird explodieren und die Engel kommen alle vom Himmel herab, sondern einfach, Lutz, wird schon. Und wenn ich das so empfinde, dann stehe ich auf, werf mir vielleicht noch, hab mir früher noch mal eine Tablette eingeworfen oder zwei, bin hingegangen, geprägt, und das war ich gesund. War ich oft selber überrascht, dass ich dann gesund war. Lutz, wird schon. Wir leben von den Worten, die Gott spricht, und die Grundlage dafür bei allem aktuellen und persönlichen Erleben ist die Bibel und nichts anderes, nicht die Gesellschaft. Was meint ihr, was zurzeit alles so gesellschaftlich gehypt wird und aktuell ist? Was sich in 50 Jahren als totale Katastrophe, als totalen gesellschaftlichen Irrweg herausstellen wird? Keine Ahnung. Das wird nicht nur eine Sache sein. Hauptsache gesund. Ja, was können wir der Gesundheit alles opfern? Ne? Da kann vieles im Sinne der Gesundheit geopfert werden. Tja, ob das wirklich so stimmt? Hauptsache reich? Stimmt das? Wird auf meinem Grabstein stehen, er hat jeden Monat 4.000 Euro verdient? Hoffentlich nicht. Stimmt auch nicht, aber also. Das wäre doch ein Armutszeugnis. Er fuhr Porsche. Wen interessiert das denn? Er wurde von seinen Kindern und seiner Frau geliebt. Wow. Er hat anderen Menschen gedient. Wow. Im Kampf hat er nicht nachgegeben, sondern durchgehalten. Wow. Er ist im Marathon des Lebens gelaufen bis zum Schluss. Wow. Für ihn galt es zu lieben. Zu lieben, zu lieben. Wow. Okay. Er hat Gnade empfangen von seinem Schöpfer. Wow. Was gibt es alles für tolle Sachen und Wahrheiten, die mir Gänsehaut bringen, okay? Und die kommen alle aus dem Wort Gottes. Jede dieser Wahrheit und nicht aus der Gesellschaft. Die kommen immer aus Gottes Wort. Die Bibel ist Nahrung für meine Seele. So, ich lese euch mal was vor. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras mit all ihrer Herrlichkeit. Ergeht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Wir haben hier einer der ersten Gartengottesdienste gefeiert. Hier ist so eine Ramlerrose drin. Ihr seht jetzt, die hatte hunderte, vielleicht sogar tausende von Blüten. Ne? Wer dabei war, da blüht keine einzige mehr von, so schön wie sie waren. Das war ein wunderschöner Moment. Es war aber ein Moment. Keine einzige. Das sind alles jetzt hier noch die Reste. Alles die Reste. Und Gott greift zu diesem Beispiel, um uns deutlich zu machen, alles, was menschlich ist, ist erstmal vergänglich. Meine Herkunftsfamilie, auch die Wahrheiten, die da drin waren, da waren auch ganz vergängliche Wahrheiten drin. Ganz vergängliche. Die haben nicht Bestand gehalten. Auf Dauer. Ich habe sehr früh gelernt, irgendwie, wenn du ein Problem hast, dann kommst du am besten mit Antworten, aber nicht mit dem Problem. So, jetzt lerne ich Gott kennen. Was sagt Gott? Sagt Gott zu mir, Lutz, wenn du ein Problem hast, dann komm bitte mit der Antwort, bevor du zu mir kommst, aber nicht mit dem Problem. Was sagt Gott? Komm, bring mir das Problem. Gott ist uns nirgendwann näher, als wenn wir mit unserem Scheitern kommen. Es gibt keinen Moment, wo Gott uns näher ist. Der biblische Beweis ist, Jesus ist ins Scheitern gegangen, um uns nahe zu kommen. Bis ans Kreuz. Es gibt keinen Moment. Das finde ich interessant, wir machen ja Kleingruppen. Und in den Kleingruppen ist es uns wichtig, in den Austausch zu kommen und auch gerade in den Austausch zu kommen über unsere Probleme, über unser Scheitern und über unsere Schwäche. Und ich genieße das, in einer Gemeinschaft dieser Gemeinde zu sein, wo viele Menschen das über die Jahre lernen und mehr lernen und besser lernen. Es ist ein Stück weit Himmel auf Erden, auch über Scheitern reden zu können. Es ist so schön. Warum? Weil Gott in dem Moment gegenwärtig ist. Er ist da. Menschliches, das verwelkt. Selbst wenn wenn es ein Professor, Doktor verkünden würde. Wenn da Göttliches drin ist, wird es Bestand haben. Ist da Menschliches? Es wird verwelken. Selbst wenn meine Eltern viel mächtiger waren als ich. Irgendwann ist es verwelkt. Auch ihre Wahrheiten. Was menschlich ist, verdorrt und vergeht. Gottes Wort bleibt für ewig. Jetzt kommt's in Kraft. Für ewig in Kraft. Du willst performen, deine Seele soll wirklich stark sein über all die Schwierigkeiten, selbst über den Tod hinaus, über den letzten Feind unseres Lebens. Lass uns ernähren von dem Wort Gottes, was ewig, ewig in Kraft ist. Irgendwann werden wir vor unserem Schöpfer stehen, wie alle anderen Menschen auch. Und dann wird er das Wort sprechen zu dir und mir, du guter und treuer Knecht. Gute und treue Dienerin. Du hast durchgehalten. Mein Wort bleibt in Kraft. Es hat so viel Kraft, wenn wir jetzt weiterlesen, dass es selbst die Kraft hat, mit falschen Verhaltensweisen zu brechen, mit falschen Charaktereigenschaften zu brechen. Mach darum Schluss. 1. Petrus Kapitel 2, jetzt ab Vers 1. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Boah, das ist mal Kraft. Also, ich finde, wenn man lernt das ja relativ schnell, so zum Beispiel dieses Schlechtreden über andere Menschen, ne? Da muss ich mich nicht anstrengen, das bringt mir meine Gesellschaft schon bei. Und ich mache komischerweise, habe eine hohe Bereitschaft, erstmal mitzumachen. Weil wahrscheinlich, weil ich denke, wenn ich die anderen schlecht mache, dann bin ich schon mal automatisch besser. Ne? Wenn ich schon mal besser bin, dann ich will ja besser sein oder so. Ne? So, was ist das für eine Macht, da rauszutreten im Kollegenkreis, selber die Entscheidung rauszutreten, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Das braucht Kraft. Ich meine, verändere doch mal ein Verhalten. Also wir kriegen eher Klavier, ich bin echt unmusikalisch, ne? Aber ich bin davon überzeugt, ich würde eher Klavier spielen lernen, wenn ich es denn wollte, als diese Verhaltensweisen zu verändern. Nicht mehr die Unwahrheit zu sagen. Das ist hammerhart. Weil das geht ganz tief in unsere Seele, in das, was uns wertvoll ist, in unsere Ängste rein. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage und der andere bricht die Beziehung ab, wie stehe ich denn dann da? So, ne? So, das ist ja ganz tief verankert. Und hier wird das Wort Gottes als die Kraft bezeichnet, dass wir Sünde hassen lernen und damit brechen können. Das ist meine Nummer. Wir wollen Gesellschaftsveränderung. Wir wollen eine Gesellschaft haben, wo Menschen freundlich sind, wo Menschen treu sind, wo Menschen einander dienen, wo sie die Wahrheit sagen. Wollen wir das? Wäre der Himmel auf Erden, oder? Wollen wir das? Hier ist die Nahrung für die Seele. Hier ist die Kraft, die es ermöglicht. Gottes Wort. Also jetzt ins Positive, das sollen wir sein lassen. Und jetzt ab Vers 2, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien. Ja, ich meine, die schreien nicht nach Flaschenmilch. Die wissen, was wirklich gute Kost ist. Ne? Also, wenn sie die Wahl haben, ne, Brust oder Flasche, tja, ist auch mal eindeutig. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien. Schreien Kinder nach Milch? Oh. Wir haben ja nur 4 Kinder gehabt. Das war manchmal ein ganz schönes Geschrei. Also, die haben auch nicht gefragt, irgendwie, als sie wach wurden, Mensch, wie spät ist es denn? 4 Uhr morgens, den können wir Mama nicht wecken, ne? Also, die haben einfach gebrüllt. Ja, konnte im Auto sein, in der Nacht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt aber wir, jetzt positiv, also, weil es das ist so viel Seelennahrung, so viel Seelenkraft da drin, dass es selbst unser Verhalten und unser Charakter verändern kann. So, jetzt wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Also ihr habt es doch schon erlebt. Ihr kennt doch den Geschmack, die Kraft habt ihr schon erlebt. Wir fragen immer, wenn Leute zum Glauben gekommen sind, das werden wir heute auch noch machen oft, was hat sich damals in deinem Leben verändert? Und manche sagen dann, irgendwie ist eine große Freude in mein Leben reingekommen. Zack. Ne, worum geht's? Wollen wir fröhlicher werden? Gibt es Leute, die miesepetriger werden wollen? Gibt es noch Leute, die noch ernster werden wollen, als sie ohnehin schon sind? Wenn du denkst, ach, ich will noch ernster werden, dann frag deinen Ehepartner. Der wird wahrscheinlich sagen, nicht noch ernster! Das reicht! Mal endlich mal ein bisschen lockerer! Okay? Also, das ist diese Kraft der wirklichen Veränderung. Danach habt Hunger und ihr werdet im Glauben wachsen. Ihr werdet das Ziel, eure Rettung, die jetzt schon anfängt, wir werden jetzt schon erlöst werden von all unseren Fehlern und so und in Ewigkeit erst recht, das wird jetzt schon anfangen. Die Bibel ist Nahrung für meine Seele und dabei noch in diesem Nachsatz, ihr habt ja schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist, ganz interessant. Jetzt wird nochmal ganz deutlich gemacht, das ist jetzt kein technischer Leitfaden, das gibt's auch noch diese Techniker unter uns, ne? So, die also immer technisch im Leben rangehen, die sagen, ah, Bibel ist ein Leitfaden. Nein, es ist erstmal nicht, es ist das Wort Jesu an mich. Es ist ein Beziehungsgeschehen, es ist etwas Warmes, nichts Kaltes. Es ist nichts, was erstmal nur mein Verstand erreicht. Ich möchte auch mein Verstand erreichen. Es möchte mich. Es ist ein personales Geschehen. Ja. Nur um dem vorzubeugen. Es gibt so Freaks, die sagen, oh, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. So Wahrheitssuche. Jesus suche. Und er ist die Wahrheit. Und er bringt es dann mit sich. Es ist aber erstmal, das ist ihm nochmal ganz deutlich. Ihr habt geschmeckt, ihr habt gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Es ist sein Wort. Es ist, das muss man auch nochmal verstehen, wenn man sich so der Bibel annähert. Also als ich noch nicht gläubig war, das mit Jesus noch nicht kannte, da habe ich immer gedacht, das ist so schwarzer Buchstabe auf weißem Papier. Ich hatte keinen Zugang dazu. Das waren Geschichten. Und in dem Moment, wo ich mich Jesus anvertraut habe im Gebet, mein ganzes Leben, wo ich gesagt habe, du kriegst meine ganze Vergangenheit, wo viel schiefgelaufen ist, aber dir gehört auch meine ganze Zukunft. Und wenn du sagst, ich soll ledig bleiben, bleibe ich ledig. Und wenn du sagst, ich gehe nach Afrika, dann gehe ich nach Afrika. Und wenn du sagst, du willst alles haben von meinem Besitz, dann kriegst du meinen ganzen Besitz. Mir ist es egal. Aber ich will nicht weiter rumsumpfen. Ich will Errettung. Ich will das Gute, den guten Stoff. Das gute Leben will ich haben. In dem Moment habe ich Jesus, seitdem gehöre ich Jesus an. Merkt ihr, sprachlich, gehöre ich Jesus an. Seitdem kann ich ihn hören. Und seit ich mich hören kann, kann ich ihm auch gehorchen. Merkt ihr dieses Hören, sprachlich? Ich muss ihm erstmal angehören. Auf einmal erschließt sich, wenn du meine Briefe, die ich irgendwann mal geschrieben habe, wirklich verstehen willst, musst du eigentlich in eine Beziehung mit mir treten. Also Mario und ich, wir waren ja ein Jahr lang getrennt, also Südamerika, und damals gab es keine Telefonverbindung und WhatsApp gab es auch noch nicht, ist schon lange, lange her. Wir hatten nur Briefkontakt. Die Briefe, die Marians Briefe, die für mich bedeutet haben, warum haben sie so viel bedeutet? Weil es war die Beziehung. Es war die Liebe, es war doch kein Leitfaden, keine Information aus Deutschland. Hätte mir ein anderer geschrieben, das Wetter in Deutschland ist gerade gut. Ja, sei es denn drum. Wenn Mario mir das geschrieben hat, das Wetter ist gerade schön, dann habe ich gleich gefühlt, es hat ihr gut getan. Und dann hat es mir auch gut getan, habe ich mich darüber gefreut. Und so ist die Bibel auch, das ist ja... Es ist ein persönliche Ansprache, also muss ich erstmal einen persönlichen Kontakt haben, deswegen erstmal Jesus angehören, das Leben übereignen mit allem, was dazu gehört. Und dann kann ich ihn auf einmal hören, im Herzen. Und wenn ich ihm hören kann, dann kann ich ihm auch gehorchen, dann kann ich es auch tun. Ja, nochmal ganz kurz in diesem Kapitel auch wird deutlich gemacht, in dem Buch Petrus wird deutlich gemacht, wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Weil das ist für manche Leute auch immer eine Frage, weil die denken, ja, ach, weiß man nicht ganz so, was da also so drin steht, wer sich das so zusammengereimt hat und wie das war. Jetzt nicht 1. Petrus, sondern 2. Petrus, da geht Petrus nochmal gerade drauf ein, in Kapitel 1 ab Vers 20 und 21. Ihr müsst aber vor allem Folgendes bedenken. Keine Voraussage in den Heiligen Schriften darf eigenwillig gedeutet werden, da kommen wir gleich noch zu. Sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Jetzt werden wir mal gerade reingenommen, wie ist die Bibel, die Gottes Wort ist, denn überhaupt entstanden? Weil wenn sie Gottes Wort ist, dann muss die Entstehung ja auch irgendwie göttlich gewesen sein. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht, oder? Und das sind berechtigte Fragen. Und hier wird, aber da gibt es auch viele andere Stellen, gerade darauf eingegangen. Nämlich, er sagt, das ist ein Inspirationsgeschehen gewesen. Wisst ihr, was Inspiration ist? Das ist Inspiration. Inspiration heißt einhauchen. Da ist eine Windbewegung, die kann man nicht sehen. Wir sind alle inspiriert worden, sonst wären wir gar nicht auf dieser Welt. Als der Mensch geschaffen worden, Adam und Eva, wurde ihm von Gott der Lebensatem eingehaucht. Ansonsten sind wir nämlich was? Staub und Lehm. Also, und Asche. Mehr sind wir nicht. Also physikalisch. Was sind wir denn physikalisch? Ne? Ich sag mal, physikalisch sind wir Dreck. Und dazu werden wir auch wieder werden. Das sind wir. Aber da geben wir das, die viel Ernährung rein, ne? Da kümmern wir uns drum. Aber Gott hat seinem Odem, sein Leben eingehaucht. Dadurch wurde Seele geweckt in uns. Auf einmal kam das ganze Innere, das Eigentliche kam. So als Gott sein Wort gegeben hat, sein verschriftliches Wort, da hat er Menschen inspiriert. Die hat er eingehaucht, da hat er denen den Geist Gottes gegeben. Das war eine Einhauchung. Und auf einmal haben sie Dinge empfangen und die haben sie aufgeschrieben. Das war kein, in dem Sinne, unbedingt automatisches Schreiben, sondern das waren Menschen. Aber die wurden von Gott inspiriert, Dinge aufzuschreiben. Und es gibt sehr schöne Geschichten, wo man das direkt nachverfolgen kann. Die lese ich jetzt nicht vor, aber ich sag euch das mal. Jeremia 36, 1 bis 7. Da wird, Jeremia ist ein prophetisches Buch. Und da wird das mal, werden wir mit reingenommen, wie denn das Jeremia-Buch überhaupt entstanden ist. Der hat nämlich einen Schreiber gehabt, nämlich den Baruch. So, das wird da genau haarklein, wie der Jeremia, der Prophet, der kriegt so Botschaften und sagt dann dem Baruch, so, jetzt schreibst du das mal bitte auf. So, und dann ist der Baruch, kriegt dann den Auftrag, so, jetzt hast du es aufgeschrieben, so, jetzt geh bitte zum König, lies ihm das vor, weil der Jeremia war gerade verfolgt, der konnte nicht zum König gehen, dann wäre gleich inhaftiert worden, also Baruch hin. Was macht der König? Der lässt sich das vorlesen und schmeißt es ins Feuer. Kann man Gottes Wort, was ewige Kraft hat, ins Feuer werfen und vernichten? Doch. Wurde gemacht, wird gemacht. So, und dann kommt er zurück. Jetzt ist alles verbrannt. Sagt der Jeremia zum Baruch, du schreibst nochmal auf. Also, Lukas Kapitel 1, 1 bis 4, lest das mal nach. Es tut eurer Seele auch gut. Da wird nämlich mal berichtet, wie im Lukas zum Beispiel die Berichte von Jesus überhaupt zusammengekommen sind. Da beschreibt er das nämlich, dass er Nachforschung angestellt hat. Der Lukas, das war ein Arzt übrigens. Der hat war gebildet, der konnte schreiben. Man denkt immer, ja, seit 1900 und kann man schreiben. Mose konnte schreiben und das war mindestens 6000 Jahre her. Das war ein Prinz an einem Königshof, damals haben die Leute schon geschrieben. Vielleicht nicht in alten Hüffen, da sind wir noch mit der Keule rumgelaufen und mit dem Fell. Aber die da hinten. Die waren hochentwickelt, die haben schon Gehirnoperationen durchgeführt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich haben die geschrieben, die hatten Zoll, die hatten Steuernwesen. Du findest noch Relikte davon. Die konnten schreiben und lesen. Ne? Also wurde es aufgeschrieben. Und dieser Lukas, der stellt dann Nachforschung an. Zum Beispiel Lukas ist einer der beiden von zwei Leuten, der berichtet, wie die Geburt von Jesu war. Wie will man wissen, wie die Geburt von Jesus war? Ihr kriegt jetzt, ne? Stellt euch mal vor, ihr hättet damals 40 oder 50 nach Christus gelebt. Ne? Jesus ist so mit 30 nach Christus so ungefähr verstorben. Ihr hättet jetzt 50 nach Christus gelebt. Was hättet ihr gemacht, um rauszufinden, wie denn die Geburt von Jesus war? Macht mal einen Vorschlag. Genau. Joris, genau. Eltern gefragt. Das heißt, der Lukas ist zu Maria gedackelt, die noch gelebt hat. Und hat gesagt, Maria, du, erzähl mir doch das nochmal, wie das damals war. Das hat er erzählt, das hat er aufgeschrieben. Ist das cool? Das ist total cool, weil er hat die Zeitzeugin Nummer 1. hat er gefragt. Manchmal haben wir in diesen Berichten, dass so ein Name auftaucht, so ganz unvermittelt. Zum Beispiel Josef von Arimathea, ne? Habt ihr schon mal den Namen gehört? So, von dem hören wir nie wieder was. Nie wieder was. Der tauchte auf einmal in so einem Jesusbericht auf. Wer weiß, in welchem Zusammenhang? Der Josef von Arimathea, der besorgt das Grab, wo Jesus, weil Jesu Tod war ja nicht geplant. Das war ja auf einmal eine Exekution. Da konnte sich keine Familie darauf vorbereiten. Jetzt musste der da runter und in ein Grab gelegt werden. Und Grab war damals, es musste ein Steingrab sein. Jetzt komm mal auf die Schnelle, haust du da kein Steingrab raus. Und jetzt kommt jemand, der dieses Grab zur Verfügung stellt. Warum wird der namentlich erwähnt? Zeitzeuge. War es wichtig, dass Jesus wirklich gestorben ist und in einem Grab lag? Ist das wichtig? Ist es eine wichtige historische, geschichtliche Tatsache? Na klar. Was meint ihr, bis heute sagen die Leute, das Grab war leer. Da hat nie jemand drin gelegen. Die haben damals nachgefragt. Du, Josef, sag mal, wie war das? War doch von dir, ne? Yo, aber sowas von. Hat mich auch damals 1.000 Euro gekostet. War mir egal. Hab ich gerne gemacht. Versteht ihr? Das heißt, und bei Lukas, da kriegt man auch, wie die Entstehungsgeschichte war. Und hier in Petrus wird das Ganze gedeutet, wird gesagt, durch den Heiligen Geist hat Gott Menschen inspiriert, das so aufzuschreiben. Weil wenn es nicht durch den Heiligen Geist inspiriert wäre, dann wäre es auch nicht göttlich. Versteht ihr das? Das ist eine total wichtige Tatsache erstmal, damit man das mal klar hat. So, und es wird uns in der Bibel mehrfach berichtet, wie die Bibel denn überhaupt entstanden ist. Und zwar nicht nur, wie die Verschriftlichung war, ne, das ist auch ganz wichtig, sondern nach der Verschriftlichung muss es ja verbreitet werden. Ne, das musste ja dann weitergegeben werden. Ansonsten wäre ein Brief, Paulus hätte einen Brief an die Römer geschrieben, zack, und dann wäre in eine Tonne oder der Jeremia zum König und die Rolle wird verbrannt und das war's dann. Ja, das war nochmal Wort Gottes. Ist aber nicht mehr für uns. Und jetzt wird auch teilweise berichtet, wie es war. Es wurde verschriftlicht und wie es ausgebreitet worden ist. Das wurde abgeschrieben. Damit kann man sich mal wissenschaftlich beschäftigen, wie Bibel abgeschrieben worden ist. Weil das ist immer so, ich gebe euch einen Text, 40 Leuten, und sage so, schreibt den mal ab. Ihr kleinen Legastheniker hier, ne? So, fangt ihr an abzuschreiben, jetzt vergleichen wir das mal hinterher. Was meint ihr, wie viele Rechtschreibfehler werden da drin sein? Genug. Reichlich. Deswegen durfte das damals auch nicht jeder machen. Nur the best of durften das machen. So eine Bibel hat damals ein Vermögen gekostet. Warum? Weil da hochqualifizierte Fachleute dran rumgefrickelt haben. Und die hatten ein System, die mussten in Schulen gehen. Das wurde beaufsichtigt. Da konntest du die nicht irgendwie hier irgendwie unter die Birke setzen und mal damit das ein bisschen hinschreiben und so. Nein, nein. Das waren Firmen, die das gemacht haben. Dafür musstest du bezahlen. Ja, das ganze Ding war so kostspielig. Die hatten auch Systeme. Da wurden zum Beispiel Buchstaben abgezählt. Ne? Muss man machen. Ne, ganz einfach, nachdem so ein halber Brief fertig war, ne, das wurde auch also ein bisschen systematisiert, mussten Leute wieder Buchstaben nachzählen. Und entweder hatten sie nachher 235.634 oder eben nicht. Hatten sie nicht. Wisst ihr, was damit gemacht worden ist? Die wurde verbrannt. Und das ganze Ding fing wieder von vorne an. Wir sind ja durch wir sind so flüchtige Schreiber geworden. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wenn die früher Bibel gelesen haben, wisst ihr, was sie hatten? Die hatten einen Goldstab, einen Stab aus Gold in der Hand. So. Und da vorne war so eine kleine Hand, so eine Mini-Hand drauf mit einem Finger. Und man durfte die Bibel nicht einfach mit seinen Fettfingern hier berühren, ne? So irgendwie erst Salami und dann zack, nee. Sondern du hast einen Goldstab gekriegt und dann ging das so ganz langsam. So. Und dann wurde die wieder schön eingepackt. Goldstab gereinigt, Desinfektionsspray, Anti-Corona und so, und dann weg. Also, nur um euch mal so ein bisschen da raus, weil ich höre das immer wieder, so, ach Bibel, ja, ist so wie Grimms Märchen. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Es gibt kein antikes Buch, was nur annähernd so gut bezeugt ist wie die Bibel. Cäsar, Gallischer Krieg, ich glaube, es ist irgendwie, das war noch vor Christus, da gibt's, glaube ich, ein bisschen kurz vor Christus, ich glaube, da gibt's insgesamt 6 halbe Abschriften von. 6. 6. Und jeder sagt, Gallischer Krieg, der hat's gegeben. Von biblischen Büchern gibt's zigtausende Abschriften. Und alle sagen, och, weiß auch nicht, was man da zusammengeschrieben hat, das ist irgendwie Märchen. falsch abgeschrieben worden und so. Was ich euch damit sagen wollte, diese Entstehungsgeschichte ist schon nochmal wichtig und Petrus sagt hier, durch den Heiligen Geist sind Menschen bewegt worden. Es ist Gottes Wort in Menschenwort. Das ist so wie Jesus. War Jesus ganzer Gott? Ja. War Jesus ganzer Mensch? Ja, wie geht das zusammen? Ganzer Gott und ganzer Mensch. So ist die Bibel. Es ist menschliches Wort. Aber eigentlich ist es Gottes Wort. Durch Menschen aufgeschrieben und verbreitet und übersetzt und abgeschrieben. Und das ist von daher interessant, ihr lieben Leute. Das ist wirklich wichtig. Ob es Wort Gottes ist oder nicht, zeigt uns die Wirkungsgeschichte. Es steht doch hier vom Heiligen Geist inspiriert und gedeutet, okay? Und das ist das Interessante. Hier hat sich keine Gesellschaft damals zusammengetan und hat gesagt, so, wir machen jetzt mal eine Bibel. Wisst ihr, aus wie vielen Büchern die Bibel besteht? 66 Bücher. Zeitabschnitt über Jahrtausende. Muss man sich mal vorstellen. Also es ist nicht so, als wenn wir jetzt sagen, komm, wir schreiben mal ein Buch. Sondern über Jahrtausende haben Fischer und Könige in Israel, in Ägypten und in Italien, die sich teilweise überhaupt nicht kannten, oder die meisten kannten sich davon gar nicht, haben ein Buch geschrieben. Und wenn du es liest, denkst du, wie passt das, passt da alles irgendwie zusammen, das ist unglaublich. Wie kann das denn sein? Es ist Gottes Wort durch Menschen gemacht. Mir ist das ganz wichtig, weil wir immer wieder da so Kritik erleben, was uns verunsichern will. Aber die Wirkungsgeschichte, die das hat, die Bibel ist verbrannt worden und verleugnet worden und man ist niedergemacht worden und interessanterweise, es gibt kein Buch auf der Welt, was weltweit mehr verbreitet ist als die Bibel. Das ist Wirkungsgeschichte. Das ist genau das, was Petrus hier schreibt, durch den Heiligen Geist. Gott selber, der Geist Gottes, hat diese Geschichte getrieben. Und deswegen kann ich voller Vertrauen die Bibel aufschlagen und lesen. So, in 2. Petrus 1,20 nochmal ganz kurz zur Anwendung. Also wichtig, ne? Durch den Heiligen Geist geschrieben, durch den Geist Gottes geschrieben, inspiriert. Und muss auch so gedeutet werden. So, jetzt sind wir dran. Also erstmal fängt es damit an, Bibel zu lesen, ne? Das kann man analog machen, ne? So man kann auch digital machen. Also ich mache das gerne auf Bibelserver. Ne? Bibelserver.com, da kannst du aufrufen und da hast du alle Übersetzungen, ist ein super Ding. Du kannst auch mehrere Übersetzungen parallel dir anzeigen lassen. So Luther und Gute Nachricht und so. Ne? Dann hast du die alle parallel und kannst immer noch ein bisschen vergleichen. Also ist ein super, kostet nichts, ist umsonst. Bibelserver.com und da kannst du auch noch Folgendes machen. Du kannst jetzt auch mal Themen suchen. Was haltet ihr im Moment so was sind so wichtige Themen? Ja, Corona kommt nicht drin vor, aber was sind so wichtige Themen für unser Leben? Versorgung. So, jetzt könnte man mal eingeben, Stichwort Versorgung. Vielleicht findet man nichts, kann man mal Nahrung eingeben, Essen, Trinken, Kleidung eingeben. Und jetzt kriegst du auf einmal ganz viele Bibelstellen. Ganz viel Wort Jesu an dich und an mich, an unsere Seele. Ich möchte euch das so ans Herz legen. Wenn ihr ein Thema habt, gebt so Stichworte ein. Lest selber die Bibel. Ihr könnt euch auch ein Buch kaufen. Es gibt auch im christlichen säkularen Markt viele Bücher, das ist auch alles okay. Lest doch mal einfach die Bibel selber. Sprachengebet? Prophetisches Reden? Gib mal ein, Sprachengebet. Prophetisches Reden? Gib mal ein. Und da wirst du, auch wenn du kritisch bist, zu hören bekommen, verachte das nicht. So, und jetzt ist genau der Moment, das zu deuten. Wo verachte ich die übernatürlichen Gaben Gottes? Wo muss ich Buße tun? Wo will der Geist Gottes in mir Kraft entfalten? Dass ich von der Lüge wegkomme, hin zur Wahrheit und mein Leben befruchtet wird für alle Ewigkeit. Neu meine Seele Kraft tankt. Ja, also dieses erst Lesen, ja, das kann man nach Plan machen, nach Zufall. Man kann ein ganzes Buch lesen, es gibt Leute, die habe ich schon erlebt, und das hatte ich auch schon mal, das war mein Einsatz, den habe ich dann jeden Tag oder alle 2-3 Tage immer wieder gelesen. Weil ich fand den Satz irgendwie, Gott hat da was in mir vor. Habe immer den gleichen Satz gelesen. Und immer wieder gedacht, so, was heißt denn das jetzt? Ja, man kann das, man kann sich Notizen machen, man kann farblich markieren, bei mir in der Bibel immer so farbliche Markierungen, ein bisschen rum. Es gibt Leute, die schreiben sich das nochmal ab in Schönschrift. Kannst du auch machen. Aber es geht ja immer darum, erstmal sich damit auseinanderzusetzen. So, wenn ich gelesen habe, muss ich es deuten. Und da möchte ich euch 3 wichtige Fragen mit auf den Weg geben. Das erste ist, was erfahre ich in dem, was ich gelesen habe, über Gott? Ganz einfach. Du liest irgendetwas, sei es planmäßig oder zufällig. Stell dir die Frage, was erfahre ich dort über Gott? Zweite Frage, was erfahre ich über die Menschen? Über uns Menschen? Einfache Frage. Kannst du an jeden Bibeltext anlegen. Was erfahre ich über Gott? Was erfahre ich über uns Menschen? Und drittens, was nehme ich mit? Dann habe ich es gedeutet. Dann habe ich eine Deutung. Das mache ich mit dem Heiligen Geist zusammen. Mit dem, was mich berührt. Jetzt dürft ihr euch mal irgendeinen Text raussuchen. Sagt mal irgendeinen Text. Ihr müsst nicht wissen, was dahinter steht. Ihr sagt mir irgendwie irgendwas in einem Bibeltext. Und ich gucke mal nach. Wir testen das mal gerade aus. Habt ihr irgendeinen Text? 1. Timotheus 6. Entweder, ich weiß gar nicht, ob Timotheus 6 Kapitel hat. Ich gucke mal gerade. 1. Timotheus. Erster Timotheus, ja, hab ich's. 6, Vers 6. Ja. Hat 6 Kapitel. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischem Besitz hängt. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen. So. Bringt dienen Gewinn? Die Gesellschaft, was sagt die Gesellschaft? Die Gesellschaft, ja, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, ja. Die Gesellschaft sagt nachher vielleicht im ehrenamtlichen Bereich, okay, wenn du eine Freifahrtskarte für öffentliche Verkehrsmittel gibt, ja. Die Gesellschaft sagt vielleicht, okay, wenn es dir eine gesellschaftliche Anerkennung, ne, bist im Gemeindevorstand der Kirche, wow. Früher war das so, heute ist das vielleicht nicht mehr so, ne, aber das war schon immer gleich, ne? Da waren wir schon so ein bisschen so einen Sockel höher. Dann bringt die ihn. Aber darum geht's hier nicht. Gott zu dienen. Gott zu dienen ist, ich mache etwas und nachher bedankt sich keiner. Vielleicht sagt sogar noch jemand, Mensch, warum war die Musik heute so laut? Oder warum hast du so komisch gesungen, Grimassen gemacht beim Singen? Haben alle schon erlebt. So, ne? Also, du kriegst nicht das Positive. Vielleicht fühlst du dich danach auch gar nicht gut. Ne? Du hast irgendwie Kleingruppe gemacht und hast irgendwie einen Kuchen vorbereitet. Und nicht nachmittags, dass du dann denkst, oh, der ist mir aber super gelungen. Sondern hast gedacht, irgendwie, oh, der Lutz hat ja auf den Kirschkern gebissen, Fasson Blombe abgebrochen. Ne? Weiß auch nicht, ob er so toll war. Versteht ihr das? Also, wie geht's mir damit? Was macht das Gefühl mit mir, Gott zu dienen? Und hier, ne, 1. Timotheus 6, 6. Gewiss bringt es großen Gewinn, ob der Kuchen jetzt geschmeckt hat oder nicht, den du gebacken hast. Hast du es für Gott getan und in Liebe getan, um anderen Menschen zu dienen? Dann kannst du gewiss sein. Selbst wenn er dir noch einen Meter vor der Haustür runtergefallen ist. Und du musstest den Dreck noch zusammenkratzen. Gewiss bringt, Leute, das ist so wichtig. Das ist eine Lebenslektion. Wenn ich nur denke, sobald es sich lohnt, bringt es Gewinn. Damit kommen wir mit Gott nicht klar. Das wird nicht funktionieren. Weil die Niederschläge, das Scheitern wird kommen. Und dann ärgere ich mich und hab Frust und sage, nie wieder mache ich das. Und hier, das ist jetzt göttliche Wahrheit. Es bringt großen Gewinn. Gewiss. Und jetzt auch dieser Nachsatz, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischem Besitz hängt. Boah, das ist keine gesellschaftliche Wahrheit. Das haben dir die Eltern wahrscheinlich auch nicht beigebracht. Lass los. Spende. Backen Kuchen. Kostet dich Geld. Und ich genieße das, mit so vielen Menschen hier zusammen zu sein, die das am Lernen sind. Ihr könnt so schöne Geschenke machen, immer wieder. Ihr könnt einen überraschen mit tollen Nahrungsmitteln. Ich backe ja nie oder so, ne? Was bin ich schon beschenkt worden durch euch? Es ist so schön. Und selbst wenn es mir nicht schmecken würde, es bringt bei Gott, bringt es euch großen Gewinn. Ne? Also, könnt man, was lernen wir über Gott? Was lernen wir an der Stelle über Gott? Gott ist großzügig. Gott ist da, der ist lebendig. Gott sieht alles. Gott sieht um unsere Motivation. Er weiß um alles Bescheid. Er liebt es. Er ist online. Ja? Wenn der Kuchen runterfällt, sagt er nicht, hoppla. Dann sagt er, nimm hin den Gewinn. Und erkenne, dass es nicht um deinetwillen und um der Menschen willen gemacht hast, dass es um meinetwillen gemacht. Nimm hin, Gewinn. Alles cool. Was lernen wir über uns? Dass es gut ist, Gott zu dienen, ne? Und nicht immer den Materialismus da als Götzen zu haben. Also, du kannst in jeden Text nehmen. Es gibt auch richtig harte Texte. Da werden Frauen vergewaltigt. Finden wir in der Bibel. Und wir werden sofort etwas über Gott lernen, dass Gott das hasst. Wir werden auch etwas über uns lernen, dass wir zu allem möglich sind. Wir sind zu allem fähig. Wir sind zu allem fähig. Es gibt keine Abgründe, zu denen wir nicht fähig wären. Also du kannst jeden Text nehmen. Du kannst einen Gesetzestext nehmen. Irgendwie, was weiß ich, wenn eine Frau ihre Blutung hat, dann soll sie am 8. Tag nach der Blutung soll sie eine Reinigungswaschung vor sich nehmen. Gibt's im Alten Testament. Was erfahren wir da über Gott? Jetzt müssen wir mal richtig nachdenken. Erstmal, Gott hat uns so geschaffen. Gott weiß darum Bescheid. Gott sagt nicht, Blutung, habe ich auch keine Ahnung von, frag einen anderen. Sondern Gott, so ist das. Ich weiß darum Bescheid. Ich hab euch so geschaffen. Hat Gott auch Midlife-Krisen geschaffen? Pubertät geschaffen? Ja, ist alles nicht schön erstmal. Aber Gott hat uns so geschaffen. So, ne? So. Das ist so das Erste. Ja, was erfahren wir noch über Gott? Gott liebt Ordnung. Er hat seine Ordnung. Das hatten wir neulich hier in unserer Männer-Mini-Gruppe, das ist das Thema, ne? Die Ordnung Gottes. In die guten Lebensordnung Gottes reinzukommen. Gott hat gute Lebensordnung mit Arbeit, mit Sexualität, mit Gesundheit, hat gute Lebensordnung. Da reinzukommen, was das für ein Gewinn ist. Was erfahre ich noch über Gott? Ich könnte auch, oh, ja? Ja? Ich glaube, was man auch noch lernen könnte, dass auch Jesus dafür gestorben ist. Also, er kennt diese auch Malessen. Ne? Kann ja auch mit irgendwie mit Migräne verbunden sein oder was weiß ich, all diesen, und ne? Auch dafür ist Jesus gestorben und irgendwann werden auch Blutungen ihr Ende haben, nämlich im Himmel. Und dafür ist er auch gestorben. Mit all den, für jede schreckliche Pubertät ist er auch gestorben. Hat er auch getragen. So, ne? Also immer so, was erfahren wir über Gott? Man muss darüber nachdenken, was erfahre ich über mich, über uns Menschen, ne? Also immer so, also damit kommt man, und nachher eben, was nehme ich für mich mit? Und dann habe ich es gedeutet, hoffentlich im Heiligen Geist. Wenn ich es im Heiligen Geist mache, ganz interessant, bei der Deutung kriege ich auch die Kraft, Dinge anzugehen, zu tun, also Dinge zu entscheiden und zu machen. Weil erst nach dem Machen habe ich verstanden, was wirklich geht. Also ich bin da überhaupt kein Freund von. Das gibt es nämlich manchmal im christlichen Bereich, da wird die Bibel beackert und getan und gemacht. Und die werden immer alle ernster. Ne? Nach einer Dreiviertelstunde sind alle nur noch ernst. Und wenn du Pech hast, ne, nach 60 Minuten streiten sie sich auch noch. Ne, dann ist es so richtig schief gelaufen. Was ist das Endziel aller Lehre? 1. Timotheus Kapitel 1, glaube ich, Vers 3 ist, glaube ich, Liebe. Irgendwie Ziel verfehlt. Ist das Ziel verfehlt worden? Wir sollen Bibel lesen. Aber was ist noch wichtiger? Bibel leben. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass wir nachher rausgehen und sagen, okay, ich werde das nochmal in meinem Herzen bewegen und ich will es mal ausprobieren. Ich will es mal machen mit dem Sprachengebet. Ich will es mal machen mit dem Bibellesen. Ich will es mal machen mit der Kleingruppe, mit der Zweierschaft, mit dem Dienen. Ich will es machen. Ich probiere es mal aus. Und in dem Moment wird man merken, wie einem irgendwie, oh, wie man so zwei Kerle in der Seele hat. Der eine sagt, ja, mach es. Und der andere sagt, nein, mach es nicht. Dann fängt dieser Kampf an. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen. und allen Mut zusammennehmen, es zu tun. Und das ist dann der große Segen. Jetzt kommt nochmal das vom letzten Gottesdienst rein. Jetzt Zweierschaften zu haben, Minigruppen, Kleingruppen, das zu besprechen. Von den anderen nochmal zu hören. Weil man versucht immer Ausreden zu finden, es nicht zu tun. So geht es mir. Und jetzt die anderen, wenn sie gut drauf sind, sagen sich, ja, hast doch jetzt auch alles so schwer, ja, und das wird auch so bleiben und so und am besten nichts tun. Oder ob da einer mal ein bisschen Mut hat und sagt, du, Gott sagt, ja, widerstehe dem Teufel und er flieht von dir. Sollen wir gemeinsam widerstehen? Es gab einen schwierigen Übersetzungsfehler, den Martin Luther mal an eine Bibelstelle reingebracht hat. Das ist Römer Kapitel 10, Vers 17. Da hat Martin Luther gesagt, übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das steht da so nicht. Da steht eigentlich, der Glaube kommt aus dem Hören. Durch Glaube aus der Predigt wurden die Pastoren gefördert. Ne? Ja, klar, die Prediger. Aber das steht da gar nicht. Glaube kommt aus dem Hören. Und jetzt kommt Kleingruppe und geistliche Gemeinschaft und Minigruppen ins Spiel. Predigt auch. Aber alles andere. Jetzt kommst du ins Spiel, dem anderen auch die Wahrheit zu sagen. Und wenn dir was gesagt wird, zu hören. Das gehört zum Deuten unbedingt mit dazu. Dass ich da hinkomme und wirklich, ansonsten, ich lese, klapp zu und weg. Das ist Schall und Rauch. Dann hat es nichts gebracht. Oder nachher noch in diese Diskussion auch reinzugehen und es mir von anderen sagen zu lassen, weil nach dem Hören kann das Gehorchen kommen. Und durch das Gehorchen kommt das Einüben, das Lernen und die Veränderung im wirklichen Leben und dann erfahre ich die Kraft. Das verändert mein Leben. Das lässt mich Jesus wirklich hören und erleben. Das lässt mich das gute göttliche Leben in all seiner Tiefe und Breite und Kraft wirklich erleben. Deswegen war mir das nochmal so wichtig, euch mitzugeben. Dass wir nicht nur über geistliche Wahrheiten immer wieder so reden, aber die Kraft nicht erleben. Unser Leben spiegelt das nicht wider. Und wir denken, der Fehler liegt bei Gott. Der Fehler liegt, dass ich die Wahrheit noch nicht gehört habe. Mir habe noch nicht sagen lassen von den anderen. Dass ich ihm vielleicht noch gar nicht angehöre. Angehören, hören, gehorchen. Und dann kommt das Erleben. Dann kommt auch das Gefühl hinterher. Das Gefühl ist ganz schlecht so, irgendwie Gott sagt mir was und das fühlt sich schon gleich cool an. Meistens ist es bei mir so, es fühlt sich komisch an. Ich bin verängstigt, ich bin unsicher. Und dann kriege ich durch irgendetwas so einen kleinen Kick. So. Es kann ein anderer Mensch sein, er erlebt mir so Kick. Oder es kommt wieder in meinen Gedanken, Kick, Kick. Und irgendwann fange ich an, rüber zu gehen. Und dann kommt das Erleben. Und oft kommt erst dann das Fühlen, das sich auch wirklich gut anfühlt. Dich und behüte dich.
sei dir zu.